Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von ÖAZ im Ohr. Mein Name ist Silvana Strieder. Schön, dass Sie zu Folge 30 eingeschaltet haben. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema Inhalationstherapien in der Praxis. Im Podcast-Interview von ÖAZ-Chefredakteurin Dr. Irene Senn zeigt Helmut Teubel, wie sie als Pharmazeutin mit ein paar gezielten Handgriffen und minimalem Zeitaufwand richtig viel bewirken können, inklusive sofort einsetzbarer Praxistipps. Ihr Update für starke Beratungsmomente an der Tara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ÖAZ im Ohr. Mein Name ist Irene Senn und heute widmen wir uns einem Thema, das im Apothekenalltag täglich präsent ist: der Inhalationstherapie bei Asthma und COPD. Die Realität in der Apotheke sieht oft so aus: viele verschiedene Devices, wenig Zeit an der Tara und Patientinnen, die mit der Handhabung ihrer Inhalatoren überfordert sind. Studien zeigen, dass bis zu 80% der Anwender oder Anwenderinnen Fehler bei der Inhalation machen. Und das hat natürlich direkte Folgen für den Therapieerfolg. Mein Gast im Studio ist heute Helmut Teubel. Er ist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, hat einen Bachelor und Master in Pflegewissenschaft und koordiniert an den Tirol-Kliniken den Bereich Advanced Nursing Practice und Pflegeforschung und Pflegewissenschaften. Außerdem leitet er die Expertengruppe Pflege der ÖGP, der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie. Einige von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Helmut Teubel vielleicht im November beim APO-Kongress in Salzburg oder Wien erlebt. Sein praxisnaher Vortrag zur korrekten Anwendung von Inhalationsgeräten hat dort für großes Interesse gesorgt und genau diese Praxisnähe möchte ich heute in unserem Gespräch aufgreifen. Herr Teubel, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Herr Teubel, lassen Sie uns direkt in das Thema einsteigen. Warum ist die korrekte Anwendung von Inhalationsgeräten eigentlich so entscheidend für den Therapieerfolg von Asthma und COPD?
Es ist deshalb entscheidend, weil ohne korrekte Anwendung kein Wirkstoff dort landet, wo er sein soll, also in der Lunge, und damit keine Wirkstofffreisetzung passiert. Unterm Strich kann man davon ausgehen, dass ohne korrekte Anwendung die medikamentöse Therapie einfach nicht existiert.
Sie haben beim APO-Kongress das Ganze auch sehr eindrücklich mit Zahlen aus Studien belegt. Können Sie uns diese Zahlen nochmal zitieren und zusammenfassen? Was sagen die Studien?
Genau, also es ist ein Feld, das schon sehr lange beforscht wird. Man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel das Dosier-Aerosol als Device ja sehr altes Device schon ist. Und dementsprechend gibt es ganz viele Studien über die korrekte Handhabung, lange bevor es dann neuere Devices wie die Trockenpulverinhalation gegeben hat. Und trotzdem ist die Datenlage da recht eindeutig. Seit vielen, vielen Jahren, die ersten Studien, größere Studien, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, waren aus den 1970er Jahren. Und die Datenlage ist eigentlich immer gleich geblieben. Seit damals hat sich eigentlich so gut wie nichts geändert. Es gibt, sage ich mal, die optimistische Studienlage, die von einer Fehlerquote von so 60% ausgehen. Viele Real-Life-Studien, gerade aktuellere, gehen von 75% circa Fehlerquoten aus. Und sage ich mal, die pessimistische Ecke an Studienlagen gehen von einer Fehlerquote von 80% aus. Man muss vielleicht dazu sagen, dass diese Studien, gerade wenn sie Grundlagenstudien sind, die dann auf die Patientenedukation eingehen, das heißt auf das eingehen, dass es dringend notwendig ist, das zu verbessern, keine Langzeitstudien sind. Das heißt, dass auch Verbesserungen nur über einen kurzen Zeitraum hinweg beobachtet werden. Aber die Ausgangsposition ist und bleibt seit, aus meiner Sicht, über 50 Jahren die gleiche: Fehlerquoten um die 75% bis zu 80%, ja.
Was sind die häufigsten Fehler?
Die häufigsten Fehler sind sehr viele. Man kann das grob unterteilen in geräteabhängige Fehler und geräteunabhängige Fehler. Geräteabhängige Fehler sind je nach Gerät. Es gibt zum Beispiel Geräte, da muss man einen Knopf drücken, um den Wirkstoff zu aktivieren. Dieser Knopf wird oft vergessen zu drücken oder auf der anderen Seite wird der Knopf nicht mehr losgelassen. Dann gibt es auch keine Wirkstofffreisetzung. Oder geräteabhängige Fehler, die wo bei gewissen Geräten eine gewisse Inspirationskraft, also eine Kraft der Einatmung notwendig ist und die je nach Gerät unterschiedlich ist und dementsprechend vielleicht für ein Gerät erreicht wird, für das andere aber noch nicht. Geräteunabhängige Fehler sind enorm viel, da gibt es unglaublich viel. Das fängt einmal an mit dem, dass die Wirkstoffe natürlich unterschiedlich verordnet sind. Es gibt Wirkstoffe, die müssen zweimal am Tag eingenommen werden und Wirkstoffe, die müssen einmal am Tag eingenommen werden. Und schon das ist ein Fehler. Wenn ihr einen Wirkstoff habt, der zweimal am Tag eingenommen werden muss, aber nur einmal am Tag eingenommen wird, ist es absolut geräteunabhängig, aber ein grober Fehler. Dann gibt es natürlich Fehler in der Dosierung. Dann Fehler in dem, dass man es regelmäßig nimmt, dass es werden Wirkstoffe, statt dass sie regelmäßig genommen werden, nur bei Bedarf genommen. Das sind nur so ganz grobe Fehlercluster. Und da ein klassischer, sehr, sehr bekannter und in Studien ganz, ganz viel untersuchter Fehler ist zum Beispiel, dass man den Mund nach Inhalation von inhalativem Corticosteroid, also Cortison, ausspülen muss. Das ist auch wieder geräteunabhängig. Wenn Cortison beinhaltet ist, muss man den Mund ausspülen. Und auch das ist ein ganz häufiger Fehler, was die Leute nicht machen. Andere Beispiele sind, dass man vor der Inhalation nicht ausatmet. Das heißt, man hat dann zu wenig Kraft zum Einatmen. Oder dass man nach der Inhalation zu schnell ausatmet. Das heißt, man haltet die Luft nicht an und der Wirkstoff kann sich nicht absetzen. Die Fehlerquoten, die untersuchten Fehler sind enorm. Es gibt zig Fehler, die man machen kann und da ist jeder Patient sehr erfinderisch im Fehler machen.
Wahrscheinlich auch viele Dinge, an die man selbst gar nicht denken würde, dass sie passieren
so
können.
So ist es. Ich kann mir an ein Beispiel erinnern, das ich immer wieder gesehen habe, wo bei einer Abgabe eines Dosiererosols das Dosiererosol nicht in den Mund genommen worden ist, sondern so 30 cm vor den Mund gehalten worden ist, der Sprühstoß dann in die Luft abgegeben worden ist und dann versucht worden ist, aus der Luft den Nebel irgendwie aufzufangen. Und das ist natürlich, das schaut dann immer ein bisschen lustig aus, wenn man das beobachtet. Ist natürlich ein grober Fehler, wo der Wirkstoff überhaupt nicht in die Lunge kommt. Also es gibt sehr, sehr viele Fehler, was die Leute alles falsch machen können, ja.
Ich kann mir auch an Ihr Fallbeispiel erinnern, das Sie am APO-Kongress gebracht haben von der Patientin, die einfach die Wirkstoffkapsel nicht angestochen hat über Jahre bis Jahrzehnte.
Über 15 Jahre, ein sehr eindrückliches Beispiel, muss ich sagen. Diese Dame, und ich habe gesagt, ich zitiere sie nach wie vor sehr, sehr gerne und baue sie gerne ein. Eine Dame, die sehr, sehr motiviert war, das muss man sagen, sie hat tatsächlich 15 Jahre lang immer zum gleichen Zeitpunkt, so wie es gefordert war, immer zum gleichen Zeitpunkt die Inhalation eingenommen. Ich habe sie damals sehr gelobt, weil ich gesagt habe, das ist unvorstellbar, das immer so langen Zeitraum so regelmäßig zu machen, großartig. Aber es war eine Kapselinhalation und für eine Kapsel, wo der Wirkstoff in der Kapsel ist, muss man die Kapsel einmal anstechen. Das Gerät hat es geboten, prinzipiell. Sie hat es leider nicht gemacht und damit hat sie eigentlich den Wirkstoff niemals freigesetzt aus der Kapsel. Also eine Kleinigkeit, einen Knopf vergessen zu drücken, aber eine Riesenwirkung, weil sie im Endeffekt 15 Jahre lang keine Wirkstoff inhaliert hat.
Wie geht man mit so einer Situation um, wenn man auf sowas aufmerksam wird in der Apotheke oder wie sind Sie damit umgegangen?
Es gibt im Endeffekt immer zwei Ansätze. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, oder sagen wir so, wenn wir so ein bisschen ausholen wollen, das Ziel von dem Ganzen ist, eigentlich die Inhalation in ihrer Wertigkeit, in der Therapiewertigkeit ernster zu nehmen. Das ist der wichtigste Ansatz. Das heißt, die Inhalation wird oft von den Betroffenen selber, auch von den Angehörigen und manchmal auch ein bisschen vom Gesundheitspersonal nicht als das wahrgenommen, was es eigentlich ist. Es ist die Basis der medizinischen Therapie von den meisten Lungenerkrankungen. Das heißt, die Wichtigkeit der Inhalation muss einmal ein bisschen geschärft werden. Wenn man das dann macht und die Inhalation wichtiger nimmt und es schauen dann mehr Leute drauf, dass das auch wirklich genommen wird, dann entdeckt man Fehler. Dann entdeckt man diese große Fehlerquote und dann stolpert man drüber. Und dann gibt es aus meiner Sicht zwei Ansätze. Das ist ja sehr gut eigentlich untersucht. Das eine ist im Sinne einer Patientenschulung. Man entdeckt den Fehler und man versucht, den Fehler gleich auszumerzen, indem man eine Patientenschulung macht. Das heißt, man zeigt dann sofort, wie es richtig geht. Das ist meistens mit der Botschaft verknüpft, dass die Leute bis dahin ja etwas falsch gemacht haben. Und der Fokus auf dieser Botschaft, dass man etwas falsch gemacht hat, das demotiviert natürlich. Und deswegen ist es etwas, mit dem sich viele nicht so auseinandersetzen wollen, den Fehler aufzuzeigen. Der für mich angenehmere zweite Weg, mit solchen Fehlern umzugehen, ist im Endeffekt das zu bemerken, was die Leute richtig machen, so wie bei der Dame, die das 15 Jahre lang zur gleichen Zeit gemacht hat. Das war toll und ein großartiges Beispiel, wie man es richtig machen kann. Und man kann sich auf das versteifen und das ganz intensiv loben und, sage ich mal, das, was richtig gemacht wird, noch vorantreiben und unterstreichen, weil man damit die Motivation, die Inhalation einzunehmen, deutlich steigert. Und wenn die Motivation gesteigert ist, dann sind die Leute auch bereit, mehr über die Inhalation auch zu lernen und damit natürlich auch irgendwo ein bisschen ihre Fehler auszumerzen. Und wenn die Motivation massiv gesteigert ist, dann sind sie wirklich gewillt, was Neues dazuzulernen. Man hat auch die Motivation geschärft als Beratender, und das ist dann egal, welche Berufsgruppe, als beratender Professionist da auch den Fehler ein bisschen auszumerzen. Man kann sich vorstellen, was das für eine Botschaft ist, wenn man wirklich motiviert ist, seine Lungenerkrankung zu behandeln und jemand sagt, du hast einen so groben Fehler gemacht, du hast die Lungenerkrankung nicht behandelt. Das ist keine schöne Botschaft, absolut nicht.
Sprechen wir ein bisschen über die verschiedenen Devices. Es gibt ja inzwischen eine Vielzahl, eine fast unübersichtliche Vielzahl auf dem Markt. Worauf achtet man bei der Auswahl des Devices?
Genau, es hat sich ein bisschen entwickelt, sage ich mal, von damals vom Dosieraerosol. Man hat früher eigentlich nur das Dosieraerosol als Device gehabt. Das gibt es immer noch, muss man sagen. Beim Dosieraerosol muss man schon ein bisschen unterscheiden. Es gibt da Suspensionen und Lösungen. Das ist eine marginale Unterscheidung. Es ist aber trotzdem von dem her wichtig, dass auch im Dosieraerosol unterschiedliche Inhaltsstoffe auch beinhaltet sind, wo es nachher zum Beispiel in der praktischen Umsetzung dazu kommt, dass man ein Dosieraerosol schütteln muss vor der Einnahme und das andere eben nicht. Es gibt unterschiedliche Trägersubstanzen, aber das Dosieraerosol ist als Device relativ konstant gleich geblieben. Manche Dosieraerosole hat es am Markt gegeben, die einen Auslösermechanismus gehabt hat, das man mit der Inspiration auslösen hat müssen, und die anderen muss man aktiv drücken und damit auslösen. Dann hat der Siegeszug, aus meiner Sicht wirklich Siegeszug, der Trockenpulverinhalatoren angefangen mit einem ersten Device, das einen Wirkstoff beinhaltet hat, und dann hat man gleich mal gesehen, eine langwirksame Bronchienerweiterung ist eigentlich die Basis der Therapie. Und auf diesen, sage ich mal, Siegeszug sind dann viele andere aufgesprungen, dass man heute ganz, ganz viele Devices am Markt hat, wobei die Anzahl der Devices ja gar nicht so viel sind. Die sind ja teilweise im gleichen Device verschiedene Wirkstoffkombinationen auch verfügbar. Aber es gibt eine große Gruppe der Trockenpulverinhalatoren. Die sind unterschiedlich aufgebaut, sind unterm Strich ungefähr 10 verschiedene Devices, die jetzt in Österreich am Markt sind. Und dann gibt es noch die Sonderform, die sich dann auch entwickelt hat. Das ist der sogenannte Soft Mist Inhaler. Das ist eine Sonderform eines, ich sage mal immer auch eines Aerosols, wobei aber das im Gegensatz zum Dosieraerosol nicht herausgespritzt wird, also nicht schnell entweicht der Wirkstoff, sondern langsam vernebelt wird. Also da reden wir von einer Vernebelung über 1,5 Sekunden lang. Und das ist eine Sonderform einer eigentlich feuchten Inhalationsgabe, aber gehört zu den, sage ich mal, Trockeninhalationen auch irgendwo dazu.
Nun ist natürlich die eine Frage, welchen Wirkstoff soll der Patient bekommen? Das ist die eine Entscheidung. Und in Bezug auf das Device, wie entscheidet man, welches Device für den jeweiligen Patienten das Richtige ist?
Genau, es gibt im Endeffekt diese zwei Ansatzpunkte. Die internationalen Guidelines in der Therapie von eben zum Beispiel COPD und Asthma orientieren sich ausschließlich an den Wirkstoffen. Das heißt, da gibt es natürlich auch immer wieder neuere Studien, die dazu führen, dass die Empfehlungen, welche Wirkstoffe in welchem Krankheitsfall oder in welchen Stadien der Erkrankung gegeben werden sollen, dann die richtigen sind, aber sie orientieren sich klassisch an den Wirkstoffen. Beispielsweise, dass die meisten COPD-Patienten eine Lama-Laba-Kombination, also eine Kombination zweier langwirksamer Bronchienerweiterer, als ideale Therapie sehen. Im Einzelfall bzw. bei Erfüllung einer Biomarker kann man auch über das ICS nachdenken. Und bei der Asthmatherapie ist es gleich. Es gibt eine Stufentherapie, je nachdem, in welchem Stadium des Asthma-Bronchiale man sich befindet, ist ein gewisser Wirkstoff vorgesehen. Und da ist bei beiden Erkrankungen so, dass alle Wirkstoffe, die da in den Stufen vorgesehen sind, sind in inhalativen Präparaten verfügbar. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das ist, sage ich mal, aus meiner Sicht die eigentlich realistische Seite, ist, dass man sich, bevor man sich mit den Wirkstoffen auseinandersetzt, mit der Inhalation selber auseinandersetzen muss. Weil, wie wir am Anfang schon gesagt haben, der beste Wirkstoff kann nicht wirken, wenn das Device nicht ausgelöst wird, wenn so ein großer Fehler gemacht wird, dass der Wirkstoff nicht in der Lunge platziert wird. Und wenn man sich mit dem Device auseinandersetzt, gibt's, und das ist auch schon relativ lang eigentlich in den Guidelines erwähnt, gibt es 3 Fragen, die man sich stellen muss. Die eine Frage ist, atmet der Patient spontan oder nicht? Das heißt, ist der Patient beatmet oder nicht? Das ist eine Frage, die hat man relativ schnell beantwortet und da kann man noch gleich mal überspringen. Und dann gibt es die 2 entscheidenden Fragen, die sind, Welchen Inspirationsfluss hat der Betroffene? Das heißt, mit welcher Kraft kann er einatmen? Und das misst man mit einem Inspirationsflussmessgerät idealerweise. Das ist ein ganz einfaches Gerät, mit dem man das sehr schnell messen kann. Das dauert ein paar Sekunden. Dann weiß man, ob der Patient genug Kraft hat, sich ein Pulver aus einer Trockenpulverinhalation herauszusaugen. Man braucht, egal für welches Device, für alle Trockenpulverinhalationen mindestens 30 Liter pro Minute Inspirationsfluss. Und wenn Patienten so schlecht sind mit der Luft, dass sie diese 30 Liter nicht zusammenbringen, dann können sie keine Trockenpulverinhalation einnehmen, weil sie das Pulver gar nicht herausbekommen aus dem Gerät. Und die dritte Frage, die man sich stellen muss, ist die Frage nach der Koordination. Kann der Mensch mit dem Gerät umgehen? Kann er nicht damit umgehen? Und erst wenn diese Frage gestellt ist, wenn der Betroffene mit dem Gerät umgehen kann und sich damit den Wirkstoff freisetzen kann, erst dann kann man eigentlich das Device feststellen. Meistens gibt es dann zwei oder drei verschiedene Devices, mit denen der Patient sehr gut umgehen kann. Und dann kann man eigentlich anhand des Devices aussuchen, welcher Wirkstoff ist in dem Device und damit welcher Wirkstoff ist überhaupt zugänglich für den Patienten und somit eigentlich den richtigen Wirkstoff verschreiben. Das wäre der ideale Zugang.
Sie haben gesagt, den Inspirationsfluss kann man mit einem sehr einfachen Gerät bestimmen. Ist das etwas, was im Krankenhaus gemacht wird? Ist das etwas, was man auch in der Apotheke vor Ort machen könnte?
Man kann das sehr, sehr leicht machen. Es ist ein Gerät, das, ich sage mal, das schaut nach einem einfachen Plastikteil aus. Es ist ein Inspirationsflussmessgerät. Prinzipiell kann man es auch bei gewissen Lungenfunktionsgeräten, also der, wo man mit der Lungenfunktion macht, und das macht man natürlich eher im niedergelassenen ärztlichen Bereich oder im Krankenhaus, gibt es durchaus einzelne Lungenfunktionsgeräte, die man so einstellen kann, dass sie auch den Inspirationsfluss angeben. Das können aber nicht viele. Wenn man sozusagen nicht auf die Lungenfunktion angewiesen ist, und das sind wir ja meistens eben auch nicht, wenn man Patientenzugang hat, dann kann man das mit diesem sehr einfachen Inspirationsflussmessgerät machen. Es gibt, sage ich mal, zwei verschiedene. Es ist aber ein Anbieter, der das in Österreich auch zur Verfügung stellt. Und es gibt dazu noch immer auch einmal Mundstücke, wo man eigentlich auch relativ schnell sich nicht mit der Aufbereitung des Gerätes auseinandersetzen muss, sondern man hat ein Gerät zur Verfügung und kann mit den Einmalmundstücken sehr schnell sehr viele Patienten testen. Aus meiner Sicht ist das etwas, was nicht auf eine Berufsgruppe eingeschränkt werden kann. Jeder, der mit CPD- und Asthma-Patienten zu tun hat, damit auch Apotheker, Apothekerinnen, sowie auch Pflege, Physiotherapeutinnen und natürlich eben ärztliches Personal, kann und soll aus meiner Sicht den Inspirationsfluss messen.
Wie ist es bei der Therapie für Kinder? Gelten da die gleichen Vorgaben oder sind da Besonderheiten?
Bei Kindern ist immer ein bisschen ein besonderer Zugang, und zwar gibt es einerseits natürlich von den Zulassungskriterien einzelner Wirkstoffe eine Alterseinschränkung, dass man natürlich sagt, gewisse Wirkstoffe sind erst ab einem gewissen Alter zugelassen. Das ist vor allem in der Asthmatherapie, wo ja doch eher Jüngere auch betroffen sind, mehr Thema als in der COPD-Therapie. Aber was bei Kindern entscheidend ist, ist natürlich auch der richtige Inhalationsvorgang. Und da ist es so, dass Kinder natürlich, wenn sie sehr klein sind, diesen koordinierten Inspirationsvorgang sehr schwer zusammenbringen. Das heißt, Kinder brauchen da viel mehr Unterstützung. Man ist ja dann auch immer wieder verblüfft, wie schnell Kinder, wenn sie das öfter machen, auch lernen. Wir kennen das von Asthmaambulanzen, wie schnell Kinder dann das doch sehr richtig machen und teilweise sogar die Eltern anlernen, wie es dann richtig geht. Aber wenn man zum Beispiel das Dosierosol als Device nimmt, dann brauchen Kinder mit dieser Vorschaltkammer, mit dieser Inhalationshilfe, die vor ein Dosierosol geschalten werden muss eigentlich, um den Wirkstoff optimal freizusetzen. Da können die Kinder oft, wenn sie sehr klein sind, das Mundstück nicht umschließen. Und wenn sie das Mundstück nicht umschließen können, können sie die Inhalation nicht gut einnehmen. Und dann brauchen Kinder zum Beispiel Masken, um den Wirkstoff einzunehmen. Das ist ein ganz typisches Beispiel, mit dem man bei Kindern rechnen muss.
Eine Vorschaltkammer ist immer erforderlich bei Kindern, kann man sagen.
Eigentlich schon. Eine Vorschaltkammer ist aus meiner Sicht eigentlich immer erforderlich bei Kindern und Erwachsenen. Wir gehen in der ÖGB sogar so weit, dass wir sagen, die Vorschaltkammer ist auch beim Notfallspray eigentlich erforderlich, wo wir aber natürlich aus dem, sage ich mal, Real-Life-Szenarien wissen, dass ein Notfallspray in der Tasche ist, aber die Vorschaltkammer nicht dabei ist. Wir können es nur deshalb also immer wieder auch betonen, wie wichtig das ist, weil mit der Vorschaltkammer der Anteil des Wirkstoffs, was in der Lunge landet, sich massiv erhöht. Wir reden da von Depositionsraten, die sich massiv erhöhen. Das heißt, ohne Vorschaltkammer landet ein gewisser und gar kein kleiner Prozentsatz im Rachenbereich, pickt dort und kann nicht weiter in die Lunge gehen. Mit der Vorschaltkammer geht doch ein sehr großer Bereich in die Lunge und kann damit die Wirkstoffaufnahme gewährleistet sein. Und natürlich gibt es teilweise jetzt neuere Devices, neuere Dosierosole, die auch in den Zulassungsstudien ein bisschen versuchen nachzuweisen, dass auch ohne Vorschaltkammer die Depositionsrate sehr hoch ist im Gegensatz zu älteren Dosierosolen. Da kommt es auch auf die Trägersubstanz ein bisschen an. Trotzdem aus heutiger Sicht ist aus meiner Sicht immer noch dringend empfohlen, eine Vorschaltkammer beim Dosierosol zu verwenden.
Wirklich immer?
Generell.
Einen sehr interessanten Aspekt aus der Diskussion beim APO-Kongress habe ich ja gefunden, wie man damit umgeht, wenn zwei Hübe verschrieben sind. Können Sie das nochmal zusammenfassen, bitte?
Genau. Es ist so, dass normalerweise der ideale Inhalationsvorgang, wenn zwei Hübe verschrieben sind, gerade mit einem Dosierosol und der Inhalationshilfe oder Vorschaltkammer, ist so, dass man einen Hub in die Vorschaltkammer abgeben soll, diesen einen Hub einatmen soll und dann den zweiten Hub in die Inhalations- oder Vorschaltkammer und dann den zweiten Hub einnehmen. Es ist dann immer wieder die Frage, ja, warum nicht gleich beide Hübe in die Vorschaltkammer? Es ist einfach so, dass man sich da teilweise oft zu viel Zeit lässt. Das heißt, dass ein Teil des Wirkstoffs sich innerhalb der Inhalationshilfe oder Vorschaltkammer dann auch schon wieder absetzt. Es bilden sich teilweise größere Klumpen. Das merkt man von außen gar nicht, aber wenn man zwei Hübe gleichzeitig abgibt, dann gibt es teilweise größere Tröpfchen und diese größeren Tröpfchen gehen einfach nicht so tief in die Lunge und deshalb ist wichtig, mit diesem einen Hub den möglichst tief einzuatmen, damit ich diese Verteilung der idealen Tröpfchengröße damit gewährleisten kann. Also jeder Hub einzeln einzunehmen, das wäre ideal.
Das wäre der Idealzustand, ja. Jetzt haben wir sehr viel über die richtige Auswahl der Devices und der Wirkstoffe gesprochen. Die Realität in der Apotheke ist natürlich oft so, die Kunden haben wenig Zeit, die Apotheker und Apothekerinnen haben wenig Zeit. Was ist realistisch? Was kann man da daran leisten? Was sind die wichtigsten Punkte, die man so im Minimum vermitteln sollte?
Genau, eben habe mich sehr lange schon mit dem Thema beschäftigt, sage ich mal, der Inhalationsschulung und der Verbesserung der Fehlerquoten. Und es gibt aus der Theorie, und das ist natürlich, sage ich mal, auch eine pädagogische Theorie, gibt es einen Ansatz, der aus meiner Sicht kaum durchführbar ist, der heißt, dass Patienten unendlich viele Möglichkeiten haben sollen, sich zu wiederholen, einen störungsfreien, ruhigen Raum und sich absolut nur auf die Inhalationseinnahme zu konzentrieren. Und ich muss sagen, solche Idealzustände gibt es aus meiner Sicht in ganz, ganz wenigen Aspekten. Vielleicht zum Beispiel in der Rehabilitation gibt es so einen idealen Zustand der Inhalationsschulung. Da meine ich auch zum Beispiel Situationen im Krankenhaus, auch im niedergelassenen ärztlichen Bereich, sowie auch in den Apotheken. Wir müssen davon ausgehen, wie Sie das beschrieben haben. Wir haben Zeitdruck, wir haben teilweise Personen, die schon dahinter warten, die auch weiterkommen wollen. Wir müssen diese Botschaft verpacken können in ein paar Sekunden. Und wie können wir das machen? Im Endeffekt gibt es aus meiner Sicht relativ pragmatische Ansätze. Das eine ist das, lassen Sie sich das Gerät zeigen. Wenn man sich das Inhalationsgerät, mit dem der Patient aktuell inhaliert, zeigen lässt, dann bedeutet das erstens, dass man die Inhalation wichtiger nimmt. Das heißt, auch der Patient lernt, da interessiert sich jemand für mein Inhalationsgerät, zeigt es her. Das heißt, das Interesse ist schon etwas gesteigert und zwar auch langfristig. Das Zweite, wenn man das eigene Inhalationsgerät, vom Patienten eigene Gerät, mit dem er jetzt gerade inhaliert, sich anschaut, dann kommt man dann manchmal drauf, dass das nicht unbedingt das ist, das aktuell verordnet worden ist. Das heißt, Patienten sind dann schon so, dass sie sagen, es gibt so Meinungen wie, ich nehme jetzt gerade das noch fertig, weil da sind noch ein paar Wirkstoffe oder Dosen drin und nehme dann vielleicht noch etwas, was daheim liegt und erst dann nehme ich das, was mir aktuell verordnet worden ist. Und andere Patienten sagen, ich habe das Gefühl, ich sage jetzt einmal, dieses rote Gerät hat mir immer sehr gut getan und jetzt will ich nicht auf das grüne Gerät umsteigen und wissen ja gar nicht, welche Wirkstoffe in den Geräten drin sind und dass das schon einen Sinn macht, auch einmal einen Gerätewechsel zu machen. Das heißt, einen Blick auf das patienteneigene Gerät sorgt auch dafür, dass man schon mit gewissen Fehlern schon gleich mal aufräumen kann. Und dann würde ich immer sagen, lassen Sie sich zeigen. Lassen Sie sich einmal zeigen, wie der Patient inhaliert. Es gibt die Möglichkeit, dass einzelne Firmen stellen das her, die stellen von ihren jeweiligen Geräten Placebo-Geräte her. Man kann durchaus die einzelnen Firmen anfragen nach Placebo-Geräten. Ich finde es immer ideal, wenn auch in der Apotheke einzelne Placebo-Geräte liegen, weil dann der Patient natürlich mit den Placebo-Geräten zeigen kann, wie er inhaliert, ohne dass sein Gerät mit der Wirkstofffreisetzung natürlich dann notwendig ist. Es gibt auch einzelne Geräte, das muss man auch sagen, die gibt es als Pfeifen. Das heißt, das Gerät ist nicht ganz so handhabbar wie das Richtige, aber es schaut ähnlich aus und man kann mit dieser Pfeifenfunktion auch nachweisen, ob der Patient genug Kraft hat zum Inhalieren. Damit würde man sich auch die Inhalationsflussmessung sparen. Aber das ist mein, sage ich mal, sehr pragmatischer Ansatz. Lassen Sie sich zeigen, schauen Sie sich das Gerät an, das dauert nicht lang. Und wenn man ein bisschen Zeit hat, lassen Sie sich das Inhalationsmanöver auch zeigen. Und dann viel Lob und wenig Tadel, viel auf das eingehen, was die Leute richtig machen, weil auch da spart man sich Zeit. Wenn ich halt versuche, am Patienten den idealen Inspirationsvorgang zu zeigen, dann brauche ich viel mehr Zeit. Und wenn ich aber auf das Bezug nehme, was der Patient schon richtig macht, und dann versuche, den einen Fehler, den er vielleicht macht, auszubessern, spare ich mir schon wieder die Zeit. Also mein Ansatz ist immer sehr pragmatischer, immer eigentlich unter diesem Zeitdruck, auch natürlich unter dem ökonomischen Druck, unter dem wir stehen, trotzdem die Botschaft immer wieder zu platzieren, die Inhalation ist wichtig.
Können wir vielleicht ganz kurz einmal die korrekte Technik Schritt für Schritt durchgehen, also Geräte unabhängig, was muss beachtet werden?
Sehr gern. Der erste Schritt ist die Vorbereitung. Die Vorbereitung bedeutet bei manchen Geräten den Deckel abzunehmen vom Mundstück, bei manchen Geräten bedeutet es schütteln, bei manchen Geräten bedeutet es einen Knopf zu drücken. Es ist abhängig vom Gerät, aber die Vorbereitung ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann das, wo wir immer sagen, bitte lassen Sie sich ein paar Sekunden Zeit, um die Inhalation einzunehmen, weil der eigentlich nächste Schritt wäre eine maximale Ausatmung. Und damit dieser zweite Schritt der maximalen Ausatmung vor der Inhalation gelingt, sagen wir immer, konzentrieren Sie sich nach der Vorbereitung auf Ihre eigene Atmung, atmen Sie in aller Ruhe 2 bis 3 Mal ein und aus, weil es damit gelingt, den Fokus, die Konzentration weg vom Gerät zu nehmen, sondern auf die Atmung zu konzentrieren. Das heißt, nach der Vorbereitung 2 bis 3 Mal ein- und ausatmen, einmal maximal ausatmen, dann das Gerät ansetzen, das heißt das Mundstück dicht umschließen, idealerweise mit Lippen und Zähnen, wenn das irgendwie geht, weil man natürlich dann auch die Zähne nicht geschlossen haben kann und damit da auch kein Wirkstoff verloren geht. Und dann das Auslösen und Einatmen. Das Auslösen und Einatmen, es gibt Geräte, da brauche ich so wie Trockenpulverinhalatoren, nur mehr einatmen. Und bei manchen Geräten wie eben Dosieraerosolen oder eben einem Softmist-Inhaler, da muss ich gleichzeitig eben das Gerät drücken, irgendwie also die Inhalation freisetzen und das damit auslösen. Die Einatmung ist dann eigentlich bei allen Trockenpulverinhalatoren sehr gleich. Das heißt, es ist eine kräftige, tiefe, schnelle Einatmung notwendig. Man muss sich vorstellen, ich brauche einfach einen kurzen Kraftaufwand, mir das Pulver aus dem Gerät herauszusaugen. Wie gesagt, die Gerätewiderstände sind sehr unterschiedlich, was man braucht, aber die Einatmung ist immer gleich, kräftig und tief und relativ zügig. Wir sagen immer zügig, also relativ schnell. Beim Dosieraerosol geht man davon aus, nur mit der Vorschaltkammer und auch da kann man das ein bisschen entkoppelt sehen. Also das heißt, das Auslösen muss ja dann nicht ganz gleichzeitig sein mit dem Einatmen. Das ist auch ein Riesenvorteil der Inhalationshilfe. Und da ist die Einatmung, muss dann auch nicht so kräftig und schnell sein, sondern kann durchaus ein bisschen langsamer sein. Wichtig ist die tiefe Einatmung, so tief wie möglich. Und das Gleiche gilt beim Softmist-Inhaler. Auch da eine langsamere Einatmung und dafür tief. Anschließend ganz wichtig, die Luft anzuhalten. Und das Gerät kann man ruhig derweil aus dem Mund nehmen. Man tut sich einfach leichter mit dem Luft anhalten, wenn das Gerät nicht weiter im Mund steckt. Also das Gerät herausnehmen, die Luft anhalten. Wir sagen immer mindestens 5 Sekunden, idealerweise 10 Sekunden. Ich würde immer dazu sagen, so lang wie es geht, so lang wie möglich. Wir wissen, alle 5 Sekunden braucht es unbedingt, damit sich der Wirkstoff absetzt. Und anschließend dann ausatmen. Man kann durchaus die Lippenbremse benutzen beim Ausatmen. Einfach in aller Ruhe ausatmen. Und nicht zu vergessen, das ist der letzte Punkt dann, die Nachbereitung. Nachbereitung heißt oft Deckel zu. Aber auch das kann ein Fehler sein. Wenn ich eine Trockenpulverinhalation habe mit einem Device, das recht empfindlich ist, der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt zu werden, also der Wirkstoff, dann ist das Verschließen des Deckels auch ein wichtiger Schritt am Ende der Inhalation.
Und andere wichtige Nachbereitung, die Sie vorher auch schon erwähnt haben, ist das Nachspülen, wenn es ein inhalatives Corticosteroid ist, richtig?
Genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Patienten wissen oft nicht, in welchem Device inhalatives Corticosteroid ist oder in welchem nichts ist. Und wenn Patienten unsicher sind, nachher kann man eigentlich empfehlen, spülen Sie sich immer den Mund danach aus. Es ist manchmal bei einzelnen Wirkstoffen und einzelnen Patienten, muss man sagen, ganz, ganz, ganz selten die Möglichkeit, dass manche Patienten so eine Mundtrockenheit spüren nach Inhalation. Und auch für die ist es sehr angenehm, sich dann auch den Mund auszuspülen. Also man kann da durchaus häufiger sagen, dass man den Mund ausspülen kann. Und damit hat man diese potenzielle Nebenwirkung des inhalativen Corticosteroids auch schon wieder bereinigt.
Erleben Sie in Ihrer Praxis auch eine gewisse Kortisonangst?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir erleben es eher immer wieder auch im Bereich von Asthma, weil in der Asthmatherapie, sage ich mal die Basistherapie, meistens das inhalative Corticosteroid mit einem langwirksamen Bronchienerweiterer in Kombination ist und der Notfallspray aber dann von Asthmapatienten als eigentlich die wichtigere Therapie gesehen wird, weil sie das sehr schnell spüren. Aber auch da kommt manchmal eben diese Kortisonangst ein bisschen dazu. Da muss man aber sagen, die Kortisonangst ist in der inhalativen Therapie nicht so begründet. Man kann den Leuten durchaus die Angst nehmen, weil wir wissen, in der inhalativen Therapie ist die Dosis der Einnahme viel, viel geringer als bei systemischen Corticosteroiden, wie eben in Tabletten oder Infusionsformaten. Und die Wirkung konzentriert sich tatsächlich auf, sage ich mal, die lokale Umgebung und bei der inhalativen Einnahme damit auf die Lunge. Natürlich gibt es systemische Wirkungen, ganz klar, aber deutlich weniger als mit der systemischen Einnahme. Und wenn das richtig eingenommen wird und eben danach der Mund ausgespült wird, ist sogar eine lokale Nebenwirkung so gut wie ausgeschlossen. Also man kann sehr viel Angst nehmen, ja.
Gibt es andere häufige Missverständnisse, die Ihnen begegnen?
Sehr viele. Wir haben immer wieder beispielsweise auch damit zu tun, dass Patienten sich sehr auf den Notfallspray eben versteifen. Das heißt, was wollen Betroffene spüren? Sie wollen in einer inhalativen Therapie spüren, dass ihnen besser geht, dass sie einen Wirkungseintritt verspüren und dass ihnen besser geht. Und bei einem schnell wirksamen Bronchienerweiterer, wir kennen das klassischerweise als Notfallspray, da spüren sie das sehr schnell. Und deshalb nehmen sie diesen Spray sehr gern eigentlich, weil sie einen schnellen Wirkungseintritt spüren. Aber der Wirkungseintritt hält nicht lange an. Das heißt, die Bronchienerweiterung lässt wieder nach. Die Obstruktion, also die Verengung, setzt wieder ein. Und damit geht es ihnen eigentlich wieder schlechter. Damit ist es eigentlich absolut nicht als Basistherapie geeignet. Und das Problem sehen wir, dass die Patienten kein Verständnis haben für die langwirksame Therapie, weil sie durch diesen langen Wirkungsstart, das sozusagen das sehr lange braucht, dass der Wirkstoff einsetzt, spüren sie nichts. Und genau das ist eigentlich das größte Manko, dass die Motivation da eher sinkt, das einzunehmen. Ich sage immer, die Botschaft sollte ganz klar sein, erwarten Sie sich von der normalen inhalativen Therapie von COPD oder Asthma nicht, dass es Ihnen akut besser geht, sondern erwarten Sie sich, dass es Ihnen langfristig nicht schlechter geht. Das Ziel ist, dass die Erkrankung in dem Stadium, wo sie sich gerade befindet, gebremst bis hin zu aufgehalten wird. Und das heißt, dass sich keine akute Verbesserung zeigt für die Betroffenen, sondern eben wirklich ein Status quo erhalten wird. Und das ist eigentlich eine schöne Botschaft, wenn ich halt die COPD sehr schnell entdecke, vielleicht früh diagnostiziere und in diesem Stadium behalten kann.
Sollte man als Apotheker auch kontinuierlich schulen oder glauben Sie, reicht es einmalig oder ist eben diese Wiederholung auch so wichtig?
Ja, die Wiederholung ist entscheidend. Wir sehen das aus einzelnen Studien, dass je länger ein Wirkstoff eingenommen wird oder je länger ein Device oder eine Inhalation eingenommen wird, desto mehr Fehler schleichen sich ein. Und deswegen ist es entscheidend, immer wieder zu wiederholen und die richtige Einnahme zu kontrollieren. Die Motivation, das richtig zu nehmen, steigt auch, und wir kennen das zum Beispiel auch aus der Raucherberatung, steigt auch mit diesen kurzwirksamen Botschaften, die von mehreren Berufsgruppen zu verschiedenen Zeitpunkten kommen. Und das haben wir in der Inhalationstherapie genau gleich. Wenn viele Leute verschiedener Berufsgruppen den Betroffenen sagen, wie wichtig es ist, das richtig einzunehmen und das wiederholt und das immer wieder, dann steigt die langfristige Motivation.
Das heißt, Apotheker und Apothekerinnen können da auch einen ganz wichtigen Beitrag leisten.
Extrem wichtig. Ich bin immer so dankbar, wenn da auch sehr viel Schulung auch stattfindet. Wir haben das gemerkt beim Soft Mist Inhaler, wo am Anfang das Gerät ja so verpackt ist, dass das so hergerichtet werden muss, dass die Patrone ja extra verpackt ist und beim ersten Mal in das Device eingeführt werden muss. Und das hat damals einen ziemlichen Aufschwung aus meiner Sicht gegeben, wo Apotheker und Apothekerinnen mehr eingebunden worden sind, die das dann auch vorbereitet haben in der Apotheke und sich damit schon ein Stück mehr auch mit der Inhalation auseinandergesetzt haben. Ich habe das großartig gefunden, weil ich mir gedacht habe, das ist aus meiner Sicht, und ich komme aus dem Krankenhausbereich, aus meiner Sicht ist das ein Feld, das viel zu wenig genutzt wird. Ich glaube, dass diese Beratungsfunktion in der Ausgabe der Medikamente ein wertvoller Beitrag ist für die Patienten und Patientinnen oder auch für Angehörige, die Rezepte einlösen und holen. Und ich denke mal, da kann man die Botschaften noch einmal in einen anderen Ambiente setzen. Die gleichen Botschaften, die wir im Krankenhaus probieren, wo die Patienten aber noch mit ganz anderen Thematiken wie Atemnot und akute Verschlechterungen zu tun haben. Und die Botschaften, die auch im niedergelassenen ärztlichen Bereich genau positioniert werden. Also dieses dritte Standbein an Botschaften finde ich ideal für diese Patienten.
Das ist eine ideale Ergänzung quasi, ja. Und einfach ein zusätzlicher Kontaktpunkt,
ja,
noch.
Unbedingt.
Ja, ja. Gibt es zum Abschluss noch für interessierte Hörerinnen und Hörer Ressourcen oder Quellen, wo es weiterführende Informationen gibt oder wo das auch alles vielleicht schön zusammengestellt ist, was Sie jetzt erzählt haben?
Genau, also ich verweise sehr, sehr gern auf die Homepage der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie, www.ogp.at. Auf dieser Homepage findet man eigentlich grundlegende Informationen zur Inhalationstherapie, aus meiner Sicht sehr praktisch aufgearbeitet. Es gibt Pocket-Cards, wo in kleinen Rahmen schön zusammengefasst ist und auch immer wieder aktuell gehalten wird. Alle wichtigen Inhalte zum Thema Inhalation, vor allem im Erwachsenenalter bei COPD und Asthma. Es gibt auch die Möglichkeit, auch Plakate und diese Pocket Cards auch als PDF herunterzuladen oder sich auch zu bestellen. Die Pocket Card Inhalative Therapie wird gerade aktuell überarbeitet, aktualisiert. Wir haben aus der Expertinnengruppe Pflege diese, sage ich mal, grundlegenden Informationen der inhalativen Therapie noch ergänzt mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Auch die sind auf der Homepage zu finden, wo man pro Device eine Anleitung sich herunterladen kann und dann Schritt für Schritt mit dem Patienten jeden Schritt durchgehen kann und damit eigentlich die korrekte Handhabung gefördert wird. Zusätzlich kann ich sicher empfehlen, die Homepage der Deutschen Atemwegsliga, wo Kurzvideos pro Device verfügbar sind, wo in jedem Device kurz 1,5 Minuten circa darauf eingegangen wird, wie das korrekt gehandhabt wird. Also wenn man sich selber nicht sicher ist, wie das korrekt geht, die Deutsche Atemwegsliga erklärt es einem auf die Schnelle.
Wunderbar, das werden wir sehr gerne in den Shownotes verlinken, dass man da direkt hinfindet. Herr Deubel, vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante und sehr praxisnahe Gespräch. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben heute sehr, sehr viele konkrete Anregungen für ihre Tätigkeit an die DARA mitbekommen. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Das war Folge 30 von ÖAZ im Ohr zum Thema Inhalationstherapien in der Praxis mit Helmut Teubel und ÖAZ-Chefredakteurin Dr. Irene Senn. In der ÖAZ 26 beschäftigt sich Magister Sonja Sofeit in der Titelgeschichte Personalisierte Medizin im Zeitalter von Big Data mit dem spannenden Thema der Präzisionsmedizin und nimmt ethische Aspekte, Biomarker, die Bedeutung der Prävention und vieles mehr genau unter die Lupe. Im zweiten Themenschwerpunkt widmete sich Magister Christopher Wachsenegger im Beitrag mit dem Titel Funktionelle Dyspepsie erfolgreich behandeln, dem Reizmagen. Bei den HMPPA-Monographien erklärt Magister Arnold Achmüller, warum die traditionsreiche Arznei- und Kulturpflanze Hopfen seit Jahrhunderten in Europa genutzt und kultiviert wird. Und in der Rubrik Neu am Markt versorgt uns Dr. Angelika Kluth mit Wissenswertem zum Krebstherapie-Arzneimittel Tivdak. All unsere Beiträge finden Sie im Laufe der Woche auch auf oeaz.at. Mit unserer Text-to-Speech-Funktion können Sie einige davon bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von ÖAZ im Ohr. Bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.